Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Radio Respawn. Das ist Episode 16 und natürlich, wie sollte es anders sein, wieder einige spannende Themen mitgebracht. Ich werde mich heute, glaube ich, überwiegend aufregen, aber werdet ihr dann ja noch sehen. Spiele habe ich diesmal gar nicht so viele mitgebracht, da waren die Wochen davor ein bisschen intensiver. Ich weiß gar nicht, warum ich gar nicht so viele Spiele gespielt habe. Vielleicht, weil ich auch so ein bisschen retromäßig unterwegs war und auch ein bisschen ältere Sachen nachgeholt habe. Die werde ich jetzt aber hier nicht besprechen, sondern eher, was jetzt halt kürzlich erschienen ist. Aber erstmal rund um die News. Und wie gesagt, da werde ich mich wahrscheinlich eher tendenziell ein bisschen mehr darüber aufregen, weil so richtig coole News haben wir überwiegend jetzt nicht bekommen. Ich fange mal mit dem ganzen Thema, ja, Preise, AI und dieser ganze Scheiß an, weil das ist auch irgendwie gefühlt immer da, weil das irgendwie nicht weggeht und unser Leben irgendwie die ganze Zeit immer beeinflusst. Und zwar jetzt konkret die Nintendo Switch 2, die im Preis steigt, nämlich auf 499,99, also ne, klar, 500 Euro jetzt gerundet, ab dem 1. September. Und ja, das ist jetzt eine Preiserhöhung von 30 Euro genau, also noch überschaubar, wenn man das jetzt zuletzt zum Beispiel mit der PS5 vergleicht. Die wurde ja, ich glaube, es waren genau 100 Euro teurer. Insofern ist das ja sogar noch relativ human. In Japan wurden auch die Switch 1 Geräte alle teurer, also die Switch 1, die Lite und die OLED. Da muss man aber dazu sagen, die war per se schon dort immer die ganze Zeit etwas günstiger. Also generell hat Nintendo ja so eine etwas Japan-freundlichere Politik und hat da versucht, die ganze Zeit immer schon so ein bisschen die Preise gegenüber dem Publikum günstiger zu halten. Ich weiß jetzt nicht genau, woran das liegt. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass das tatsächlich so ein bisschen was mit der mit dem Stellenwert des japanischen Publikums zu tun hat und dass sie das dann auch sehr wertschätzen und generell jetzt nicht so eine Gleichbehandlung mögen mit anderen, weil ne, japanische Unternehmen, japanische Wurzeln und viel auch noch an japanischen Spielen dort, die dort auch ihre Wurzeln haben und das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, Heimatverbundenheit, wenn man das so sehen will. Aber ja, die Gründe dürften ja bekannt sein, wie bei allen Konsolen oder PC-Teilen, die jetzt teurer geworden sind, liegt es halt eben daran, dass wir eine Speicherknappheit haben, eben ausgelöst durch den ganzen AI-Boom. Hier wird massig investiert und die ganzen Rechenzentren benötigen eben diese Teile und dort ja, verdient man eben mehr Geld oder die Hersteller verdienen dort mehr Geld als jetzt auf dem Consumer-Markt und deswegen sind die Teile beschränkt und kosten eben mehr, was sich dann eben darin auswirkt, dass die Konsolen eben teurer werden. Tatsächlich gab es auch einige Tage zuvor schon die News, dass die Switch 2 teurer werden könnte, was daran liegt, dass Aktionäre wohl Druck gemacht haben, weil die Switch 2 wurde die ganze Zeit jetzt, oder was heißt die ganze Zeit, aber jetzt zuletzt mit Verlusten verkauft und das mögen Aktionäre nicht, die wollen natürlich alles mit Gewinn verkaufen und haben da entsprechend schon die ganze Zeit Druck gemacht und dem ist Nintendo jetzt ja gegenüber eingeknickt und jetzt hat man die Preise erhöht, wobei man dazu sagen muss, also jetzt die große Gewinnmarge erzielt man jetzt trotzdem nicht, weil aus diesen Berichten sind im Vorfeld schon auch Infos hervorgegangen, dass tatsächlich so eine Preiserhöhung von ungefähr 100 Dollar oder Euro entsprechend da sein müsste, damit man auch Geld damit verdient. Insofern diese 30 Euro, das könnte jetzt wahrscheinlich eher nur so eine Plus-Minus-Null-Rechnung für Nintendo sein. Also, dass man damit gerade irgendwie so die Kosten deckt und damit keine Verluste mehr macht. Weil das ist ja eine Strategie, die war lange sehr gängig bei Konsolenherstellern. Also, dass man Konsolen günstiger verkauft hat, um eben zu sagen, hey, wir wollen viele Konsolen in den Markt drücken, weil die kaufen ja dann unsere Spiele oder holen sich dann Abonnements oder whatever oder Zubehör, ne, auch ganz großes Thema mit Controllern etc. Und darüber verdienen wir dann eben unser Geld. Und das war auch bei Nintendo mal so. Mit der Switch 1 hatte ich das ein bisschen geändert, da hat man die Konsole, und deswegen wurde die ja auch nie so richtig krass günstiger, hat man die immer mit Gewinn verkauft. Und naja, der Erfolg hat denen da so ein bisschen recht gegeben. Und das ist jetzt halt eben auch die Strategie bei der Switch 2, man will sie eben nicht mit Verlust verkaufen und deswegen jetzt wahrscheinlich, dass das so eine ja, plus minus null Rechnung ist. Ist halt super, super ärgerlich, dass das jetzt auch die Switch getroffen hat. Ich meine, man muss Nintendo vielleicht zugutehalten, dass sie jetzt wirklich lange versucht haben, den Preis zu halten. Wobei ich auch sage, naja, sie könnten es sich wahrscheinlich erlauben, den Preis so zu halten, wie er jetzt die ganze Zeit war. Weil sie hat sich ja extrem gut verkauft und das bedeutet ja auch wieder, dass mehr Leute Zubehör kaufen, mehr Leute die Spiele kaufen, wodurch sie dann wieder Geld generieren. Und naja, so richtig schlecht ging es denen dadurch jetzt ja nicht. Trotzdem, und das ist ja immer das Wichtige, in Anführungsstrichen, war der Aktienkurs sinkend und das lag eben daran, dass die Konsole mit Verlust verkauft wurde, weil Aktionäre denken, weiß ich nicht, immer nur an Maximierung. Ne? Die wollen ja immer nur das Maximum und am besten jetzt immer sofort und dass da mal vielleicht 5 Jahre im Voraus gedacht wird, das ist eher so eine seltene Fähigkeit, weil, weiß ich nicht, ich kann mich in so einen Aktionär schlecht reindenken. Wahrscheinlich ist es so, was wäre, wenn ich heute mein Geld rausziehen müsste? Das muss ja immer steigen. Und deswegen denken die wahrscheinlich immer sehr kurzfristig und nicht daran, was wäre, wenn ich in 3, 4 Jahren mein Geld rausziehe? Ich habe das Gefühl, viele denken so nicht. Aber wäre halt für den langfristigen Erfolg, glaube ich, ein bisschen cleverer. Was mich dann im Zuge dieser ganzen, ne, alles wird teurer durch KI-Thematik, noch mal mehr auf die Palme gebracht hat. Das war aber jetzt gar nicht Nintendo, sondern was Sony jetzt gemacht hat. Und zwar, da gab es auch einen Finanzbericht und da gibt es auch ganz viele Infos zu, wie erfolgreich jetzt die PS6 ist, die PS5 ist. Und die ist natürlich erfolgreich, aber da erwartet man jetzt auch eher niedrigere Verkaufszahlen der Konsole, weil die Preise eben so angezogen wurden, ne? Also dann irgendwie 600 oder 650 Euro, ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt liegt, aber ein Haufen Geld für so eine Konsole, klar, das kaufen dann auch weniger Leute, deswegen rechnet man da jetzt auch mit starken Einbußen. Ne? Zum Vergleich, also jetzt auch das erste Quartal, also Januar, Februar, März, hat man nur ein Drittel der Konsolen verkauft, die man im gleichen Zeitraum damals mit der PS4 verkauft hat. So, das sind schon mal 2 Drittel weniger. Das ist jetzt nicht ganz wenig. Und das ist auch da kann man auch sehen, wie wichtig der Preis ist. Die PS4 war aber auch in dem gleichen Zeitraum 2 Drittel günstiger, als es heute die PS5 ist. Ne, also da sieht man schon so eine sehr gute Korrelation zwischen Preis und wie sich eine Konsole verkauft. Ist sie günstiger? Ja klar, wird sie auch mehr gekauft, weil die Leute können sich's eher leisten. Und das ist jetzt eben nicht der Fall. Und dieses Zweidrittel-Ding sieht man hier bei der PS4 bzw. 5 sehr, sehr gut. Aber ja, es werden alle Konsolen teurer, ne, weil, wie gesagt, die Ressourcen werden in KI gesteckt. Aber jetzt hat Sony noch einmal mehr bewiesen, wie wichtig ihnen KI ist. Und zwar, man hat auch in diesem Finanzbericht sehr deutlich gemacht, dass KI ganz klar die Zukunft ist. Man möchte noch mehr in KI-Tools investieren und da sind die Priorisierung ganz klar Qualitätssicherung, 3D-Modellierung und Animation. Also das heißt dann, dass, weiß ich nicht, wenn ein Darsteller jetzt irgendwie Animationen aufnimmt, dann möchte man da halt nochmal die KI-Modelle drüber laufen lassen, damit die verschiedene Gesichtsanimationen darstellen können, die vielleicht während dieses Capturing-Verfahrens gar nicht gemacht wurden. Sony hat sich in diesem Bericht super begeistert über KI geäußert und betont, dass es auch die Kreativität und Vorstellungskraft der Entwickler erweitern würde und was vorher halt nicht möglich gewesen wäre, weil sie eben limitiert wurden durch Budget und Zeit. Mir fällt es gerade noch ein bisschen schwer, da hinterzusteigen, inwiefern KI jetzt die Kreativität erweitert und die Vorstellungskraft erweitert. Also da müssten ja jetzt ja demnächst Spiele erscheinen, wo die undenkbar gewesen wären. Also die so kreativ sind, dass ich mir denke, wow, das hätte sich ja kein Mensch ausdenken können, wie kreativ das ist. Also da bin ich ja sehr gespannt, was da demnächst für PS5-Spiele kommen oder dann später mal für PS6-Spiele, weil das ist ja ein großes Versprechen. Ne? Also was die Kreativität der Entwickler oder des Menschseins erweitert. Also das muss ja grenzensprengend sein. Und Sony möchte da einfach noch mehr investieren. Man hat aber betont, die ursprüngliche Kreativität soll trotzdem noch weiter von Menschen kommen, wobei ich mir auch wieder denke, okay, wie passt das jetzt alles zusammen? Und dass das auch weiter die Basis sein soll und dass weiter menschliche Entwickler die Basis für die Entwicklung der Spiele sein. Was jetzt aber nicht ganz ausschließt, dass nicht weiter auch Leute gekündigt werden aufgrund von AI, weil ne, wenn weiß ich nicht, 10 Leute irgendwie Animationen modelliert haben, dann und jetzt kommt eine KI dazu, die ganz andere Sachen noch dazu modelliert, also da brauchst du ja gar nicht mehr so viele Leute. Oder die Spiele werden so, weil die ja so kreativ werden, dass das trotzdem Hand in Hand läuft. Da bin ich mal sehr gespannt, was so die nächsten Jahre an Kündigungen oder nicht kommen, Kündigungen dazukommt und wie kreativ dann die ganzen Spiele werden. Da bin ich mal sehr gespannt. Und Sony hat auch angekündigt, es gibt jetzt eine Partnerschaft in Höhe von, ich glaube, es waren 10 Milliarden US-Dollar, mit Bandai und Gaudi. Die kannte ich gar nicht, also Bandai ja, aber Gaudi kenne ich nicht. Und zwar geht es darum, dass man damit plant, Bildmaterial oder Bildquellen zu generieren mit KI, natürlich, um zum Beispiel Merchandise-Produkte zu erstellen. Ganz konkret geht es da schon auch namentlich um Gundam-Modellbausätze. Also ihr könnt bei Gundam Modellbausätze über diese Gundams kaufen und die dann eben zusammenstellen. Und das ist jetzt halt schon so ein KI-Thema und das soll eben noch erweitert werden, dass auch weitere Merchandise-Produkte mit KI erstellt werden, die ihr dann kaufen könnt. Was soll ich dazu sagen? Also da kann man, wenn man einen 3D-Drucker hat, auch einfach sagen, ja, dann kann ich ja selber eine KI drüber rutschen lassen und dann macht die mir mein Modell und dann kann ich mir das selber ausdrucken, weil wenn nicht mal mehr ein Mensch oder das Team tatsächlich dahinter irgendwie da arbeitet, weil es gibt ja unfassbar viel Merchandise, also da kann ich mir ab einem gewissen Punkt vorstellen, dass das wirklich irgendwie nur noch so automatisiert abläuft, ja, dann kommt diese Kollektion, so ein paar Leute überwachen hat, dass das alles jetzt nicht komplett kaputt rauskommt und die KI bastelt sich dann immer die neuen saisonalen Modelle oder sowas, keine Ahnung, auch für, ja, kann ja auch für alles Mögliche sein, ne? Auch für Sachen zum Anziehen, also Klamotten oder andere Figuren, das kann man ja auf alles ausweiten und dann brauchst du halt auch nicht mehr so viele Leute, die das selber designen und sich da vielleicht Gedanken machen, sondern macht die KI das irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Also wir sehen immer mehr eine Verdrängung von, auch weil es immer so ein Thema war, auch jetzt, ne, was Sony jetzt auch auf die Spiele bezogen hat. Ja, der Mensch ist ja immer noch die kreative Kraft hinter den Spielen, aber jetzt sehen wir ja hier schon, dass das verdrängt wird, dass der Mensch nicht mehr die kreative Vision vorzugeben scheint, sondern dass die KI das stückweise übernimmt. Und ich glaube, das wird auch nach und nach bei den Spielen passieren. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir vielleicht merken, da kommt die KI jetzt irgendwie an Grenzen oder kommt jetzt irgendwie nur Slop raus und irgendeine Kacke, weil wir der KI zu viel Verantwortung in dem Punkt gegeben haben. Und das könnte der Kipppunkt sein, weil es gibt ja in vielen Bereichen auch schon Kipppunkte, wo ja Studis auch gemerkt haben, okay, nur für diese Prozessautomatisierung, da ist es eine gute Geschichte, aber bei generativer AI, weil die wird ja auch immer wieder gebastelt. Also es gibt ja immer wieder mal Spiele, wo generative AI irgendwo im Einsatz war und da stoßen eben Leute drauf, weil das völlig kaputte Bilder sind, die irgendwo dann an Wänden oder Litfaßsäulen auftauchen. Also, weil das noch so Reste aus der Entwicklung waren. Insofern, wenn das dann aber die Hauptaufgabe oder wenn das so die Hauptauslegung sein soll, die jetzt aber schon als Slop identifiziert wird, weiß ich nicht. Ich meine, klar, für so ein Unternehmen ist das super verlockend. Ne? Man muss keine Leute mehr beschäftigen und so ein Personalausgaben sind halt eben auch mit die größten Ausgaben eines Unternehmens und dadurch erhofft man sich einfach, super wenig investieren zu müssen, aber super viel Cash zu machen, weil die Leute kaufen es ja trotzdem und man muss kaum was investieren, weil KI zwiebelt den ganzen Bums ja zusammen. So, aber was ich noch viel witziger an der ganzen Geschichte finde, dass im gleichen Zeitraum jetzt auch eben so die ganzen Gerüchte hochkommen, dass die PlayStation 6 womöglich gar nicht mehr mal im Jahr 2027 erscheinen soll, sondern dass es gerade Überlegungen gibt, die wohl erst 2028 oder 2029 erscheinen zu lassen. Also 2029 finde ich schon echt crazy. Und Grund ist eben die Speicherknappheit, die erzeugt wird, weil AI so gepusht wird. Das heißt, also runtergebrochen, das Unternehmen, was die PlayStation 6 produziert, kann die nicht herausbringen derzeit, weil sie zu teuer ist und sich das die Leute nicht mehr leisten können und überlegt sie daher nach hinten zu verschieben aufgrund der Speicherknappheit, die sie selber aber mit verursachen, weil sie irgendwelche Merchandise-Produkte KI automatisiert haben wollen. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist, und on top ist die Prognose gerade so der PS5-Konsolen so schlecht, weil die die Preise so anheben mussten und deswegen damit rechnen, dass nicht mehr so viele Leute PS5-Konsolen kaufen. Das ist eine South Park-Folge. Das kannst du dir, also das kannst du auch nicht mehr als Satire irgendwie verwursten. Das Leben ist mittlerweile eine Satire, weil so gegensätzlich gehandelt wird. Aber die Unternehmen erhoffen sich halt davon, wir müssen nichts mehr groß irgendwann an Geld in die Hand nehmen, weil die KI baut alles für uns und eben keine Menschen, die viel zu teuer sind. Und ach Mann, ich könnte nicht im Strahl kotzen. Es ist wild. Und ich frage mich, wohin das Ganze führen soll. Ich hoffe insgeheim irgendwie, dass diese ganze Blase demnächst platzt. Ich finde es ja bei Microsoft schon irgendwie ganz interessant, weil da kam jetzt ja auch parallel die Meldung, dass Copilot, also die KI von Microsoft, nicht mehr für Mobile, also für die Xbox-App weiterentwickelt werden soll und dass die Entwicklung gestoppt wurde für die Xbox-Konsole selber. Also Copilot soll nicht mehr auf die Xbox kommen und gleichzeitig wurde auch gesagt, dass Copilot auf Windows 11 zurückgefahren werden soll. Und das finde ich so interessant, weil die mit Copilot Verluste machen. Die haben da Milliarden und Milliarden und Milliarden reingesetzt und merken gerade, den Bums abonniert jetzt aber keiner und wir verbrennen da gerade einfach nur mit Geld. Und das ist irgendwie ganz schön. Das ist ganz schön zu sehen, dass sich keiner für den Scheiß interessiert. Und deswegen, das hoffe ich auch für die Spielentwicklung. Ich hoffe auch, dass Sony damit richtig auf die Schnauze fällt und da viele Milliarden verbrennt, die aber eigentlich umsonst sind, weil das keiner haben will. Und ja, ich bin mal gespannt, aber trotzdem, ne, was da für Spiele kommen, ob die wirklich jetzt unsere Kreativität gesprengt haben oder ob sich die Leute nicht einfach wünschen, hey, mach doch das, was die PS4 so erfolgreich gemacht hat. Sprich, sowas oder dass ihr solche Sachen erfindet wie ein Ghost of Tsushima oder sowas wie, oder auch auf die PS3 bezogen, auch so ein Last of Us oder so ein Uncharted oder so ein Spider-Man oder, ne? Also, dass das eigentlich die Spiele sind, die Leute wollen und nicht KI-Kram. Aber gut, das werden wir mal sehen. Ich bin da auf jeden Fall neugierig, was da noch so angekündigt wird. Wo wir schon bei Ankündigungen sind, Nintendo hat eine Out-of-Nowhere-Ankündigung gemacht, nämlich zu Star Fox. Da gab es ja schon Gerüchte, und zwar von Nate the Hate, dass wohl ein Star Fox sich in Entwicklung befindet und dass das wohl auch demnächst angekündigt werden soll. Und naja, das war auch irgendwie, lag das so ein bisschen in der Luft, weil Fox McCloud so eine prominente Rolle im Super Mario Galaxy Film hatte und das war irgendwie so ein bisschen out of nowhere und er war da so eine wichtige Person und da gab es eben schon die Vermutung, hey, da möchte Nintendo so ein bisschen die Marketingkurbel drehen, weil vielleicht ja, Star Fox irgendwie zurückkehrt und ja, dann hat man einfach nur Direct gemacht, so komplett out of nowhere und da wurde neues Star Fox angekündigt und das Spiel heißt Star Fox. Das Spiel ist aber kein neues Star Fox, sondern es ist ein Remake von Star Fox 64. Und ich war, bevor diese Präsentation losging, wirklich, wirklich gespannt. Also, und ich war ein bisschen hyped, weil ich mir erhofft hatte, weil Star Fox ist so eine Reihe, mit der Nintendo so lange nichts anzufangen wusste. Und da kam jetzt ja auch so lange eigentlich nichts Neues. Und ich hatte mir so ein bisschen gehofft, dass sie jetzt eine Idee für die Reihe haben, irgendwas Neues, Cooles zu machen, was so ein bisschen auch mal vielleicht die Technik, die wir jetzt ja auch haben, mittlerweile mal ausnutzt und damit auch die Reihe irgendwie auf so eine neue Ebene bringt. Und da habe ich mich tatsächlich drauf gefreut. Und dann haben sie am Anfang direkt gesagt, ja, es ist ein Remake von Star Fox 64 und ich dachte mir nur so, oh, schon wieder dieses Spiel. Nichts gegen das Spiel, weil ich Star Fox 64 absolut toll finde und das wirklich oft und gerne gespielt habe, aber ich muss es nicht nochmal spielen, weil ich kann es ja auch die ganze Zeit spielen, wenn ich das spielen will. Also ich muss ja kein N64 besitzen, weil es gibt ja auch schon das Remake für ein 3DS und ich muss ja nicht mal ein 3DS besitzen, weil es gibt ja auch die Switch Online-Version. Das heißt, ich kann auch einfach das auf meiner aktuellen Hardware die ganze Zeit schon spielen. Aber jetzt kommt es halt nochmal und ich denke mir halt, ist das wirklich das, was ihr, ist das das Einzige, was ihr mit der Reihe anzufangen wisst? Und das frustriert mich tatsächlich mittlerweile, weil also wenn man ganz, ganz pingelig sein möchte, ist auch Star Fox 64 ja eine Neuinterpretation des Super Nintendo-Titels. Also das heißt, wir haben Super Nintendo, also Star Fox 64 ist eine Neuinterpretation des Vorgängers, dann haben wir ein Remake für den 3DS dieser Neuinterpretation, dann haben wir mit Star Fox Zero eine Neuinterpretation von Star Fox 64, was ja eine Neuinterpretation des NES-Titels ist, und jetzt bekommen wir ein Remake dieser Neuinterpretation. Das heißt, und wenn man das jetzt mal an Zahlen festmacht, ein Drittel der Star Fox-Reihe sind Remakes ein und desselben Spiels. Und wenn man das nochmal weiterspinnt, dann sind über die Hälfte aller Star Fox-Spiele Remakes oder Neuinterpretationen des ersten Teils. Und das finde ich unfassbar traurig, weil ich denke mir die ganze Zeit so, boah, was könnte man mit Star Fox alles machen? Du kannst ja wirklich viel damit machen und du hast die Technik mittlerweile, da coole Dinge draus zu machen. Und dann bekommen wir immer wieder das gleiche Spiel, mal vielleicht ein bisschen abgeändert, seit 3 Jahrzehnten. Fällt Nintendo nichts Besseres ein, als immer wieder das gleiche Spiel, mal vielleicht ein bisschen abgeändert zu machen oder halt einfach gleich und ein bisschen anders in der Grafik. Ich finde das super traurig und ich finde es für die Marke so schade, weil ich mich wirklich auf was Neues, Cooles gefreut habe und ich, klar, ich meine, natürlich, ich werde auch Spaß haben, diese Spiele wieder zu spielen oder beziehungsweise das Spiel auch wieder zu spielen, aber ich werde mir die ganze Zeit denken, ach, es hätte auch was Neues sein können. Und stattdessen drehen wir uns einfach immer wieder im Kreis und jetzt können wir wieder 50 € bezahlen, um das Spiel zu spielen, was wir seit Jahrzehnten die ganze Zeit immer wieder von vorne spielen. Und das frustriert mich unfassbar. Und dazu muss ich auch sagen, finde ich das Charakterdesign wirklich, wirklich nicht gut. Das sieht wirklich nicht gut aus. Und zwar aus zwei Gründen oder beziehungsweise aus einem Grund macht es für mich auch nicht Sinn, dass es so ist. Und zwar finde ich ganz, ganz toll, wie die Gesichtsanimationen sich bei Nintendo entwickelt haben. Also das meine ich jetzt unironisch, weil ich finde zum Beispiel wirklich bei Mario Kart World oder auch bei Donkey Kong Bonanza, was da in den Gesichtsanimationen mittlerweile oder generell in Animationen los ist, das ist richtig, richtig gut. Da haben sie so einen großen Schritt nach vorne gemacht, nachdem man so ein bisschen seit der GameCube-Ära immer auf der Stelle gehopst ist. Und da war die Wii U und die Switch, da hat sich leider seitdem nicht so viel getan. Und jetzt hat man mal einen guten Turnover gemacht und das sieht richtig, richtig toll aus, was sie da animationstechnisch mittlerweile machen. Und jetzt ist Star Fox so ein Rückschritt. Das sieht so leblos aus in den Gesichtern, weil sie halt dieses Kamera-Feature haben wollen, dass du, wenn du sprichst, soll das so aussehen, also soll Fox zum Beispiel so aussehen wie du, aber es sieht halt super steif aus. Das sieht echt nicht gut aus. Und dafür so das ganze Character-Design über den Haufen zu werfen, um die Switch 2-Kamera zu promoten, ist auch ein wilder Move, aber ich finde es halt schade, weil ich finde das Charakterdesign wirklich nicht gut. Das ist so ein bisschen auf realistischer getrimmt, also das sieht noch viel humanoider aus, ohne aber so eine Stilisierung, finde ich, eine gute Stilisierung reinzubringen. Und ich finde, das macht auch aus Marketing-Sicht gar keinen Sinn, weil du hast Star Fox in dem, oder beziehungsweise Fox McCloud in dem Mario-Film so prominent eingesetzt. Und ich finde generell, die Mario-Filme sind super toll animiert. Und auch Fox sieht dort richtig, richtig toll aus. Und die Leute, die gar nichts mit Fox am Hut haben, also so die ganzen jungen Kids, die jetzt in Filmen drin waren, sich das angeguckt haben, denken so, ah, okay, weil, ne, wie willst du auch groß Bezug zu Fox haben? Weil den hast du ja seit Jahrzehnten nicht gesehen, beziehungsweise auf der Wii U, und die hat keiner gekauft. Das heißt, es gibt Generationen, die nichts mit Fox zu tun haben, außer halt über Super Smash Bros. Und auch da muss ich sagen, ja, wer zockt das denn heute noch? Das sind ja wirklich eher wirklich so die Core-Base, also die ihn eh schon kennen, auch durch die Spiele. Aber um neuen Zugang damit zu finden, da war jetzt der Film richtig gut für. Und dann haben sie jetzt aber nicht das Design aus dem Film genommen, sondern ein komplett anderes. Und dadurch wirkt er schon wieder viel abstrakter und weniger zugänglich für genau diese Leute, wegen denen Fox in dem Film drin war. Und das macht aus Marketing-Sicht wirklich wenig Sinn. Also da hätte ich schon fast logischer gefunden, einfach dieses Design zu copy-pasten, was ich jetzt auch nicht besonders innovativ gefunden hätte, aber es wäre für die Marke viel sinnvoller gewesen. Insofern von mir Kritik auf vielen Ebenen. Ich werde es natürlich trotzdem testen und wahrscheinlich werde ich auch Spaß haben, weil das Game zeitlos ist. Aber ich werde mir, wie gesagt, die ganze Zeit halt denken, boah, was hätte man nicht alles aus dieser Marke mittlerweile mal machen können? Jetzt wird es schon wieder aufgewärmt. Klar, es ist leicht verdientes Geld, weil, ne, trotzdem viel Nostalgie und jetzt hast du anstatt, wie auf der Wii U, ja auch die Installbase, die ja anscheinend auf der Switch 2 jetzt auch besser funktioniert, aber trotzdem, es ist frustrierend, es ist wirklich frustrierend. Und was mich noch viel mehr frustriert, ist quasi das gleiche Thema, aber nicht bei Star Fox, sondern bei Halo. Hier war ich mittlerweile an dem Punkt bei der ganzen Reihe, dass ich schon emotionslos war, weil mich Microsoft hier so gebrochen hat, dass ich schon aufgehört habe zu fühlen. Und jetzt fühle ich wieder was, aber es sind auch wieder nur Schmerzen. Und zwar wurde jetzt auch durch ein Leak bekannt, auf Basis mehrerer Quellen, durch Raps Gaming, dass nicht nur Halo 1 ein Remake bekommt, sondern dass sich auch bereits Halo 2 und Halo 3 als Remake in Entwicklung befinden. Und auch da, du kannst diese Spiele doch spielen. Es gibt die Master Chief Collection, also eine der besten Spiele-Collections mittlerweile, die du überhaupt kriegen kannst. Wirklich, die sind großartig. Und anstatt die einfach auf, zum Beispiel PS5 zu porten, machst du jetzt wieder ein Remake zu jedem einzelnen Teil dieser Reihe, damit du wieder 60 Euro dafür verlangen kannst. Aber auch nur die Kampagne, weil wir machen ja unser eigenes Multiplayer-Ding. Wobei ich muss ja sogar noch sagen, also das ist vielleicht sogar noch ein smarter Move, also dass du ein eigenes Halo-Multiplayer-Spiel hast, um das mal zu bündeln, nicht 20 verschiedene Multiplayer-Spiele zu haben. Also da macht es vielleicht für die Marke tatsächlich mittlerweile Sinn. Aber dass du jetzt Halo 2 und Halo 3 remakes. Also ich finde es sogar bei Halo 2 noch unverständlicher, weil wir hatten doch erst vor ein paar Jahren die Anniversary Edition, die ja, und das kann man sich auf YouTube anschauen, die sieht immer noch großartig aus. Also das Spiel wurde ja schon komplett überarbeitet, mit auch komplett neuen Cutscenes, die wirklich herausragend aussehen. Also auch aus heutiger Sicht sehen die noch wirklich top aus. Was willst du da verbessern? Das sieht gut aus. Also und jetzt machst du ein Remake? Also das macht keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Und ja, also klar macht Sinn, weil du hast jetzt wenig Aufwand damit, weil du hast ein Spiel, was eh schon gut aussieht und machst jetzt ein bisschen, schraubst mal hier noch die Schraube fest und wischt mal darüber und hast mit wenig Aufwand wieder ein Spiel, was du für 60 Euro verkaufen kannst. Klar, also aus der Sicht, klar, macht es wieder Sinn. Aber die kundenfreundlichere Variante wäre einfach zu sagen, Master Chief Collection für alle. Und dann haust du das Ding für 39,99 raus und hast zum guten Preis alle mit Halo versorgt und kannst es genauso gut top mit aktualisierter Grafik spielen. Aber stattdessen wird jetzt wieder rumgedockt dort und ja. Und was mich dann auch wieder so ein bisschen negativer stimmt, beziehungsweise zwei Sachen. Erstmal das Semi-Negative. Das Team dahinter, also beziehungsweise das ganze Studio wurde mehr oder weniger jetzt auch zerschlagen, nachdem Halo Infinite ja nicht der Erfolg war, der es eigentlich hätte sein sollen. Da sind ja mittlerweile viele Halo-Veteranen auch schon längst abgehauen. Und naja, da muss man sich halt fragen, okay, wie viel Halo-Essenz steckt denn da noch hinter dem Team? Und aufgrund der ersten Anspielberichte des Halo 1 Remakes, was ja jetzt dieses Jahr kommt, wissen wir auch, dass das in diesen Anspielsessions nicht so mega gut ankam. Also die Meinungen waren ja sehr gespalten dazu, weil es wohl in einem nicht so guten technischen Zustand sein soll. Und da muss ich auch kurz einwerfen. Ja, wir wissen ja auch, welchen Entwicklungseinsatz hier KI gehabt haben soll oder gerade auch hat, gerade bei diesem Studio, welches ja massiv gekürzt wurde. Ist KI vielleicht doch nicht so der Top-Entwickler? Aber da sind die ersten Stimmen halt ja nicht so super freudig. Und das macht mir eigentlich noch mehr Angst, dass das Studio, welches so viele Leute gekündigt haben soll, jetzt ein Remake macht, noch ein Remake, Teil 3 Remake, das nächste Halo und ein Multiplayer-Halo, das heißt 5 Spiele. Wo soll das denn entstehen? Bei einem Studio, wo so viele Leute gekündigt wurden, wo gar nicht mehr so ultra viele Leute arbeiten, wie es ja auch mal der Fall war. Also in meiner Wahrnehmung kann das nicht funktionieren. Und auf die Frage dahin, wie das überhaupt entstehen soll, kann die Antwort nur KI sein. Wie willst du das denn machen? 5 Spiele entwickeln, wenn nicht KI dein Best Buddy ist. Und da muss ich auch wieder sagen, okay, weiß ich nicht. Ob KI die Halo-Marke jetzt so gut behandelt, wage ich ganz, ganz stark zu bezweifeln und macht mich auch ein bisschen wütend mittlerweile, weil auch dann sehe ich wieder Kommentare, wo Leute sagen, ja, aber da muss ja auch noch Halo Reach und Halo ODST Remake kommen. Nein, muss es nicht. Du kannst das Spiel doch spielen. Mann, ey. Und vor allem, das sind so viele Ressourcen, die für diese wieder Mikrowellenkost verwendet werden, dass wir kein gutes, also wirklich oder bahnbrechend gutes Halo bekommen, weil wir die ganzen Ressourcen dafür aufwenden, das in die Mikrowelle zu packen und wieder aufzuwärmen, anstatt neue Teile zu machen. Also ich verstehe auch nicht, warum die Leute da nicht mehr Begeisterung für entwickeln können, neue Halo-Teile zu bekommen. Weil man muss sich mal so ein bisschen so vergegenwärtigen, was damals so auf der Xbox 360-Zeit los war. Wir haben Halo 3, Halo Reach, Halo 3 ODST und Halo 4 bekommen während der Xbox 360-Ära. Also, das muss man sich mal vergegenwärtigen, wie viele Spiele da in relativ kurzer Zeit erschienen sind, die aber mit zum Besten gehören. Gut, Halo 4 kann man drüber streiten, aber gerade so Halo 3, Halo Reach, Halo ODST sind ja massiv von Fans gefeierte Spiele, die ich auch liebe, die richtig, richtig toll waren. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren ja was bekommen? Halo Infinite, über das eigentlich auch schon wieder keiner reden möchte. Und jetzt bekommen wir wieder nur aufgewärmte Kost. Das heißt, wir haben als Vergleich eine Ära, die absolut mega war, wenn wir immer wieder neue Halo-Teile bekommen haben, die alle großartig waren. Und jetzt bekommen wir eine Ära, in der wir immer wieder alte Spiele bekommen, obwohl wir die schon längst auf aktuellen Systemen spielen können. Und da wird noch gefordert, mach doch noch mehr, wärmt doch noch mehr Kost auf. Und ich, also, vielleicht bin ich da auch so ein Einzelgänger. Vielleicht bin ich ja da in der Minderheit zu sagen, hey, bringt doch mal coole neue Halos raus. Und dass die Leute wirklich einfach immer wieder dasselbe spielen wollen. Und das erinnert mich so ein bisschen an das Cantina-Meme, spielt denselben Song nochmal. Vielleicht ist das ja die neue Attitude, zu sagen, hey, das ist doch viel cooler, als neue Spiele zu bekommen. Also ich werde da, glaube ich, auch noch ein eigenes YouTube-Video drüber machen, weil das ganze Thema mich unfassbar beschäftigt und ich mache mir so viele Gedanken dazu und auch die Wahrnehmung dazu, weil ich das Gefühl habe, mittlerweile tatsächlich irgendwie da so eine Minderheit zu sein, zu sagen, hey, bring doch mal coole neue Spiele raus, weil alle irgendwie nach noch mehr Remakes schreien mittlerweile. Also wenn man sich dann auch mal durch Remake-Ankündigungen durch die Kommentare dann da bewegt, da kommen noch mehr Forderungen nach noch mehr Remakes. Oder auch, da kann ich auch einen TikTok-Kommentar aufgreifen unter einem meiner Videos, wo jemand fordert, ja, da müssten ja noch viel mehr Studios auf den Remake-Hype aufspringen. Wo ich denke, das hä? Es machen doch alle schon nur Remakes. Wir bekommen zu Assassin's Creed Remakes, zu Splinter Cell Remakes, statt da mal irgendwas Neues zu machen, Star Fox Remakes, Zelda Remakes, Halo Remakes, auch die letzten Last of Us. Wir haben mehr Last of Us Remakes und Remasters als eigentliche Last of Us Spiele bekommen. Das muss man sich mal klar machen. Das wurde öfter aufgewärmt, als es eigentlich Spiele gibt. Also, was willst du denn noch mehr remaken? Also, lasst uns doch mal neue Sachen anfangen, weil wir remaken ja mittlerweile auch Remakes oder remaken Remaster. Wir kommen ja bald schon auf die nächste Ebene, dass wir Remakes von Remakes von Remakes remaken. Also das ist ja eine Remakeception mittlerweile schon, oder wo wir uns hinbewegen. Und wo ich mir sage, ey, ist es nicht cooler, mal was Neues zu bekommen? Gerade mit den Möglichkeiten, die heute da sind, statt immer das Gleiche zu spielen. Aber gut, ich drehe mich jetzt hier auch im Kreis. Ich remake meinen Take gerade. Aber ich möchte dazu gerne noch ein Video machen, weil, weiß ich nicht, das Thema nimmt mich tatsächlich sehr, sehr mit. So, ein Thema, was ich eher schon wieder ein bisschen lustig finde. Was heißt lustig? Ich finde es schade und lustig. Was ich schade finde, ist, dass beim Mind's Eye-Entwickler Build a Rocket Boy 170 Leute entlassen wurden. Das ist natürlich sehr schade, weil Mind's Eye war so ein bisschen das Flop-Game des letzten Jahres und die Geschichte dahinter ist auch ein bisschen traurig. Da gibt es ja auch eine Doku zu oder so eine Reportage eher, die man sich mal auf YouTube anschauen kann, Inside Mind's Eye, was da so abgelaufen ist, weil der CEO Leslie Benzie, ich weiß nicht, was bei dem, also der ist wirklich geistig nicht ganz beisammen anscheinend und deswegen war das wohl auch ein ganz kurioser Entwicklungsprozess. Und da kam jetzt auch ein DLC ganz frisch, in dem eine Verleumdungskampagne aufgedeckt wurde, weil er meinte ja, alle sind gegen sein Spiel und das ist alles nur eine Riesenkampagne und eigentlich ist das Spiel ja großartig, nur die Leute wurden in so eine Negativkampagne mit reingezogen und das ist ja alles nicht wahr und also komplett delusional, der Mann. Das weiß ich nicht. Also da ist was nicht ganz richtig bei dem. Oder Drogen im Spiel, ich weiß es nicht. Aber ja, diese Entlassungen, die sind jetzt nicht ganz überraschend, weil das Spiel spielt auch einfach keiner. Weil ich hatte mir angeguckt, was so oder wie viele Leute das spielen, als diese Meldung rauskam. Und da waren es 5 Leute, die es gerade gespielt haben. Ich kann jetzt mal, zumindest auf Steam, ne? Kann ja sein, dass auf PS5 große Begeisterung dafür herrscht. Aber ich kann jetzt mal zum Beispiel gerade reinschauen. Es spielen gerade 20 Leute. So, es spielen gerade 20 Leute und der 24-Stunden-Peak sind 25 Leute. Also das heißt, den DLC schauen sich jetzt tatsächlich gerade mal 25 Leute an. Das ist ja schon sehr beeindruckend. Ja, aber wie gesagt, für ein paar Leute, da lohnt sich halt nicht so ein AAA-Studio oder ein AAA-artiges Studio zu führen. Und deswegen eben die ganze Entlassung. Ich hoffe natürlich, dass die Leute bei ihrer nächsten Station ein besseres Ziel haben, wo sie nicht jeden Tag immer was anderes machen müssen, weil der Chef sich nicht entscheiden kann oder mal das komplette Projekt ruhen lässt, weil er wieder komplett andere Sachen will und nicht komplett, delusional unterwegs ist. Insofern irgendwie schade und auch irgendwie lustig, wie komisch dieser Typ drauf ist. Was noch lustig ist, und das ist tatsächlich einfach nur lustig, ist, dass GameStop eBay kaufen will. Und wenn man jetzt diese Meldung hört, dann müsste man denken, Moment, GameStop eBay müsste ja eigentlich eBay will GameStop kaufen, oder? Weil eBay ist ja 5-mal so viel wert. Nee, GameStop will eBay kaufen für 56 Milliarden US-Dollar. Und da fragt man sich, okay, wie wollen die das denn machen? Weil, also da muss man dazu sagen, also GameStop gibt es noch, nur halt nicht mehr in Deutschland. In Deutschland hat man das Geschäft komplett aufgegeben, weil es sich nicht mehr rentiert hat. Und auch in den USA ist es seit Jahren rückläufig, weil, naja, die meisten Spiele werden halt digital gekauft und das, was noch an physischen Spielen gekauft wird, ne, dann bist du ja besser, wenn du es online kaufst. Und deswegen gehen halt nicht mehr viele Leute in GameStop-Filialen, beziehungsweise die haben sich ja schon umorientiert, dass sie jetzt eher Merch und Retro-Sachen verkaufen. Aber das hat natürlich nicht dieselbe Marktmacht wie ein eBay, was ja die größte Gebraucht-Verkaufsplattform ist, die es eben so gibt. Und deswegen fand ich das super kurios, als ich das gehört habe, dass GameStop eBay kaufen will. Und das Ganze soll wohl irgendwie so vonstatten gehen, dass GameStop 50% sofort zahlt und 50% aus dem Verkauf von GameStop-Aktien. Und was da alles dazu kam an Meldung, dass der CEO Ryan Cohen eigentlich auch gesagt hat, der hatte gar keine Lust, GameStop-CEO zu werden und findet eBay eigentlich die ganze Zeit interessant. Und deswegen stellt er sich sich dann vor, CEO von beiden Unternehmen zu sein. Also der will dann auch zusätzlich eBay-CEO sein. Und da hat er auch schon gesagt, oh, er wird ganz gerne ganz viele Leute feuern, weil dann kann man ja effizienter sein und dann holt man ganz schnell das Geld auch wieder rein. Auf Nachfrage, wie man das eigentlich genau finanzieren möchte, weil ne, 50-50, klar, aber dann musst du auch erstmal circa 25 Milliarden so oder noch mehr Cash auf den Tisch legen. Und bei einem Unternehmen, was gar nicht so viel wert ist und die das auch gar nicht haben, weil sie haben angeblich irgendwie 9 Milliarden tatsächlich da, aber dann fragt man nicht, okay, wo kommt jetzt der Rest her? Ne? Also dann fehlt ja immer noch ein bisschen was. Konkret müssten das ja, weiß ich nicht, dann 11, 12, 13, 14 Milliarden sein, die sie auch irgendwo herziehen müssten. Und diese Nachfrage wurde in Interviews nie so wirklich beantwortet. Da ist man wieder drauf angekommen, ja, wir machen das 50-50. Aber woher allein diese 50% kommen sollen, darauf ist er nie so wirklich eingegangen. Angeblich fehlen wohl irgendwie insgesamt 20 Milliarden, weil man möchte ja auch nicht die ganzen Bestände, die man hat, aufgeben. Und deswegen will man sich wohl 20 Milliarden von einer bestimmten Bank leihen. Aber da gibt es jetzt wohl Zweifel, weil diese Bank diesem Deal wohl überhaupt nicht zugestimmt hat. Also ganz viele Kuriositäten und ich fände es erstmal gar nicht so unwahrscheinlich, wenn GameStop eBay kauft, weil es ist USA und da ist ja gefühlt irgendwie alles möglich, solange irgendwer irgendwie Geld auftreibt oder verspricht, Geld auftreiben zu können. Aber dass das jetzt alles wieder gar nicht so richtig sein soll und dass das Geld gar nicht dafür gesichert ist. Das ist schon wieder alles sehr, sehr lustig. Am Ende glaube ich nicht irgendwie, dass das funktionieren kann. Oder es soll, also sowas sollte eigentlich nicht möglich sein. Also das sollte eigentlich nicht möglich sein. Aber es ist halt USA. Deswegen rechne ich da mit allem. Aber wenn da jetzt eine Bank sagt, ja, als Spekulationsding, wir geben jetzt mal 20 Milliarden, wäre das ja irgendwie auch wieder eine Blase, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie auf gesunder Mathematik fußt, was sich da ausgedacht wurde. Also es klingt für mich so ein bisschen gerade nach diesem, dass der CEO einfach so ein bisschen träumlich nachspielt. Ne, er ist jetzt irgendwie leider nur GameStop-CEO geworden, will aber eigentlich bei eBay-CEO sein und denkt sich, ja, vielleicht kaufe ich das einfach und irgendjemand schenkt mir einfach 20 Milliarden und dann geht das schon irgendwie. Ja, es ist USA. Das Land der unendlichen Möglichkeiten, aber auch des Wahnsinns. Und das klingt für mich alles wahnsinnig. So, aber kommen wir mal zu den Spielen, die ich gespielt habe. Und hier ist deutlich mehr Positivität bei mir in der Laune vorhanden, weil ich habe 4 Spiele mitgebracht. Ich hätte gerne noch ein 5., nämlich Mixtape. Und das habe ich leider nicht mehr geschafft, spielen zu können, weil das hatte ich mir nur in einem Stream mal kurz angeschaut und das sah unfassbar toll aus. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich hoffe, dass ich das dann im nächsten Podcast covern kann. Jetzt habe ich erstmal nur 4 mitgebracht. Was heißt nur? Reden wir aber mal über das Größte, nämlich Saros, das neue PlayStation 5 Exklusivspiel von Housemarq. Und das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend, weil das hat auch generell einfach immer sehr, sehr gute Wertung bekommen. Aber da war mein Einstieg in das Spiel war gar nicht so positiv. Ich habe das erst gespielt und dachte mir so, okay, ist jetzt sehr mittelmäßig. Weil, um das kurz zu erklären, man ist quasi auf einem Planeten mit seiner Crew und dann erkundet man diesen Planeten, versucht so ein bisschen herauszufinden, was vor sich geht, weil alles ist irgendwie surreal auf diesem Planeten und hat dann quasi so einen abgesteckten Bereich in einem Biom, also es gibt mehrere Biome, aber man fängt natürlich in einem an und dann trifft man auf verschiedene Gegner, die aber mit so blauen oder gelben Kugeln auf einen schießen. Den muss man eben ausweichen und mit Schüssen muss man eben die Gegner besiegen. Und dann dachte ich mir am Anfang, okay, ich schieße jetzt hier ein bisschen, zwischendurch drücke ich auf Ausweichen. Ist jetzt ganz nett, aber nach Game of the Year fühlt sich das jetzt nicht an. Und dann hatte ich so nach einer Stunde, da fing es an, Klick zu machen. Da hatte ich so meine, so, das war jetzt nicht dieser eine Aha-Moment, sondern da gab es viele so ganz kleine, so hier mal ein kleines Aha, da mal ein leises Aha. Und dann hat sich das in der zweiten Spielstunde gesteigert auf von okay, ist sehr semi zu, boah, ich bin gerade richtig begeistert. Und das hat folgende Gründe. Zum einen zieht dann der Schwierigkeitsgrad an, das heißt, du musst dir so ein bisschen überlegen, okay, wann und wo weiche ich aus, wann schieße ich, ne? Also dass da einmal schon ein bisschen mehr Strategie hintersteckt, weil du hast Kugeln, durch die kannst du ausweichen und dann bekommst du keinen Schaden. Du hast sogar Kugeln, durch die kannst du ausweichen und dadurch lädst du dich quasi nochmal auf für Spezialfähigkeit und dann hast du Kugeln, die musst du einfach auf Biegen und Brechen vermeiden, weil die machen einfach Schaden, beziehungsweise du hast auch Kugeln, wenn die dich treffen, dann infizieren die dich quasi und deine Fähigkeiten werden so ein bisschen ins Negative gesetzt. So ein Fähigkeiten, also Saros ist ein Roguelike, das heißt, oder Roguelite, das heißt, du bekommst in einem Run verschiedene Fähigkeiten und auch verschiedene Waffen und die verändern dann so ein bisschen deine Attribute. Und das Spiel ist grundsätzlich darauf konzipiert, dass du auch dann mal immer wieder mal stirbst und dann kommst du wieder zu deiner Base zurück und du verlierst einen Großteil dieser Attribute, weil die sind immer pro Run neu, aber einen Teil behältst du. Beziehungsweise du bekommst dann Punkte, Luzinide, die kannst du dann in neue permanente Attribute investieren. Und dass das Klick gemacht hat oder als das Klick gemacht hat, da habe ich das so richtig verstanden und da war ich dann auch richtig into it, dass ich mir Gedanken gemacht habe, okay, welche Attribute sammle ich jetzt in meinem Run ein? Gehe ich eher darauf, viel Schaden zu machen und möglichst weit zu kommen oder eher viele Luzinide zu sammeln, um meine permanente Progression zu erweitern? Und als das Klick gemacht hat oder auch ne, mit diesen Kugeln ausweichen, wo kann ich ausweichen oder wo benutze ich zum Beispiel ein Schild, weil das ist auch eine Funktion, dass ich ein Schild benutzen kann, der ist aber auch nur mal hier und mal da wirklich effektiv und dann hat mich das richtig gepackt und vor allem wird es mit den Fähigkeiten auch immer komplexer, weil dein Loadout sich dann mit der Zeit auch immer wandelt und du dann auch so deinen eigenen Spielstil mehr oder weniger bestimmen kannst und dadurch wird das ganze Spielsystem komplexer und wie du das dann erweitern willst und deine Runs angehen willst, das ist super, super motivierend und hat mich dann wirklich begeistert, vor allem, weil es dann auch immer anspruchsvoller wird. Es gab dann auch die ein oder anderen Momente, wo man schon mal ein bisschen den Controller beißen könnte, weil es dann wirklich knackig wird. Aber das ist die ganze Zeit motivierend, weil du dich ja trotzdem mit jedem Run, so unerfolgreich er auch ist, immer trotzdem weiterentwickelst und auf das Ziel hinausarbeitest. Naja, beim nächsten Mal könnte ich ihn aber packen, weil ich mich ja immer etwas verbessere und immer wieder neue Punkte sammle. Und das hat mich von A bis Z wirklich dann, ja, nicht von A, weil der Einstieg war ja nicht so gut, sagen wir von E bis Z sehr begeistert und hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil es auch so beeindruckend aussieht. Der Controller Rumble ist so intensiv. Also da gibt es wenig Spiele, wo ich sagen würde, wow, der Controller Rumble ist hier so gut gemacht und vermittel nochmal so ein extra Ding, wie verbunden dich du denn zu dem Spiel fühlst. Und dazu ist der Sound noch so, wow, der bläst dich richtig, richtig in den Sessel rein. Der ist teilweise wirklich mit so sehr verzerrten Sounds versehen. Das hat schon ein bisschen teilweise was sehr verstörend, aber richtig Cooles. Also ist für mich schon mal das Spiel mit dem besten Sound, was ich dieses Jahr gespielt habe. Insofern, das hat mich richtig, richtig, richtig begeistert. Es gibt aber so ein paar Punkte, die mich so ein bisschen, die mich nicht ganz so überzeugt haben. Also generell so die ganze Erzählung der Geschichte ist maximal so im letzten Fünftel oder Sechstel tatsächlich so ein bisschen interessanter, weil die lange Zeit plätschert das nur so ein bisschen vor sich hin, weil du hast dann ein bisschen Storyfetzen zwischen einem Run mal, auch nicht immer, indem du dich dann mit der Crew unterhältst oder dass dann gewisse Zwischensequenzen kommen, was so mit der Crew oder was mit vorigen Crews bei dieser Expedition passiert ist, weil du bist nicht die erste Expedition auf diesem Planeten und erfährst dann so ein bisschen, was mit denen passiert ist. Aber das ist immer nur so ein bisschen, ne, das passiert zwar, aber das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie du bist im Kino, du guckst den Film, also das Gameplay ist der Film, das ist die Haupthandlung und dann hörst du so zwei Reihen weiter links hinter dir, dass dann einer noch was dazu sagt, so, ah ja, und übrigens, das, also du hörst ihm gar nicht so richtig zu, weil das Gameplay so im Fokus steht und die Story passiert halt auch und die ist jetzt nie so vordergründig oder so spannend, dass du dir denkst, boah, da bin ich gerade voll reingesogen. Vor allem, weil, ich sag mal, mehr als die Hälfte der Geschichte erzählt sich halt nur durch Audiologs oder Textdateien, die du irgendwo findest und bekommst dann so ein bisschen Kontext zur Welt. Aber ich bin nie so ein Fan davon. Ich mag Audiologs oder Textdateien nur, wenn ich komplett alleine bin. Wenn ich sonst niemanden habe, mit dem ich interagieren kann oder ne, irgendwie sprechen kann und dann sehr auf mich allein gestellt bin und dann halt in der Welt Dinge finde, die halt die Geschichte erzählen. Da finde ich das fein. Aber wenn ich ja einige Charaktere in der Welt habe und mit denen ja auch reden kann, aber das Spiel dann trotzdem mir die ganze Geschichte über irgendwelche Textdateien erzählt, das finde ich dann immer so ein bisschen, weiß ich nicht, vertane Chance. Deswegen, das finde ich so ein bisschen schade. Und was ich noch schade finde, dass während dieser Interaktion die Animationen wirklich nicht gut aussehen. Also das ist eine sehr Xbox 360, PS3, also sogar noch die frühe Ära Interaktionsebene, weil die wirklich voreinander stehen und dann so ganz basic mal so den Arm nach oben oder also es sieht wirklich nicht so toll aus und dadurch werden die ganzen Interaktionen so ein bisschen emotions- oder leblos und das sieht dann tatsächlich nicht ganz so toll aus. Und ich muss sagen, ich habe es auf der Base PS5 gespielt, gibt es jetzt nicht für PC oder sonstiges. Und da hatte ich, das war so im letzten Drittel, da hatte ich hier und da mal auch Framerate-Einbrüche, muss ich sagen. Also sonst lief es immer sehr, sehr gut und das war auch eher die Ausnahme, aber möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen, ob es sie auch auf der PS5 Pro gibt. Also dass das irgendwie so ein, weiß ich nicht, Fehler im Code ist, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht sagen, weil ich keine PS5 Pro habe. Aber da war es in manchen Stresssituationen, ist ein bisschen die Framerate eingebrochen. Aber wie gesagt, ist eine Ausnahme gewesen. Insofern lief es die meiste Zeit wirklich gut. Und ist für mich auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich dieses Jahr schon so gespielt habe, mindestens in den Top 5. Wenn nicht sogar Top 3 Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Ich habe da wirklich viel Spaß mit gehabt. Ist für mich also Pragmata ist noch der ein bisschen bessere Action-Titel. Also das hat mich noch mal mehr begeistert. Vor allem auch, weil das dann in der Charakterinteraktion noch mal besser war und ich eigentlich keinen so richtigen Schwachpunkt bei dem Spiel ausmachen konnte. Während ich das bei Saros dann schon eher hatte. Aber es ist nicht so weit weg. Es ist nicht so weit weg. Insofern Saros, ganz klare Empfehlung. Also wenn man eine PS5 besitzt, sollte man auch Saros besitzen. Und wenn man ein ansatzweise Action-Fan ist, dann sollte man dazu greifen. Auch wenn man vielleicht jetzt Gameplay sieht und sich denkt, weiß ich gar nicht, das ist so krass AAA-ig und beeindruckend wirkt das gar nicht. Spielt es und kommt in den Gameplay-Loop. Dann kann man kaum es nicht mögen. Also das finde ich sehr, 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 sehr toll. Kommen wir mal aber zu jetzt kleineren Spielen. Und eins davon habt ihr vielleicht mal auch gesehen. Nämlich Dead Ass Disco. Das hat vielleicht so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es da im Vorfeld auch schon ganz witzige Trailer oder Clips dann zu gab. Und zwar, das ist ein Action-Rhythmus-Spiel, indem du in einer Arena bist und halt auf den Beat, auf eine Musik, Gegner besiegst. Und das funktioniert folgendermaßen, also mit X schlägst du, mit Y kannst du kontern, mit B machst du Finisher, du kannst natürlich auch noch mit A ausweichen. Also ich rede jetzt von der Xbox-Controller-Steuerung, ich habe es jetzt am PC mit Controller gespielt. Also ich würde es auch generell raten, auf jeden Fall mit Controller zu spielen. Mit Maus und Tastatur, gut, wer mag, aber ich würde zu Controller raten. Und dann gibt es noch verschiedene Spezialfähigkeiten, die man so mit der Zeit dann freischaltet. Und auch das hat so ein Roguelike ist eigentlich schon ein bisschen zu viel, aber das hat so eine Mechanik, dass du ein paar Stages hast. Also das sind jetzt nicht super viele. Ich glaube, es sind 7. Und dort bekommst du immer in mehreren Wellen Gegner präsentiert und also auf einen Song und hast dann am Ende einen Bossfight, der sich auch auf mehrere Stages erweitert und immer wieder so ein bisschen neu definiert. Und das ist am Anfang auch eher so konzipiert, dass du das wahrscheinlich nicht beim ersten Mal schaffst. Ne, aber du sammelst trotzdem Fans, also das, ne, Dead Ass Disco, das so ein bisschen als Band-Tour Konzept angelehnt und wenn du dich ganz gut schlägst, dann bekommst du halt, also je besser du eine Stage absolvierst, desto mehr Fans bekommst du. Und Fans kannst du wiederum investieren, um deine Hub-Welt mit kosmetischen Inhalten zu gestalten oder um Fähigkeiten zu kaufen oder dann zu erweitern. Und so wirst du halt mit der Zeit immer automatisch stärker, wenn du deine Progression halt so ein bisschen erfüllst. Und dann bekommst du auch so ein paar Fähigkeiten, die das ganze Gameplay nochmal erweitern. Und ich muss sagen, das macht richtig Laune, weil die Kämpfe sind richtig gut inszeniert und es ist... trotz dass es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad sehr, sehr fordernd ist, auch super, super einsteigerfreundlich. Weil du hast jetzt nicht immer so ein Fenster, dass du genau in dem Moment eine Taste drücken musst, um Schaden auszurichten. Also du kannst auch trotzdem X oder die Schlagtaste zu jeder Zeit drücken und du machst Schaden. Es ist dann eher so, dass der ganze Flow... dieser ganze Flow und auch die Inszenierung eben auf den Beat ausgerichtet sind und dass es dann halt erst wirklich Spaß macht. Plus, das gehört aber auch noch dazu, du kannst auch perfekte Schläge, perfekte Konter, perfekte Ausweichmanöver machen, wenn du halt wirklich on point diese Taste dann drückst. Und das ist wieder ein Multiplier für deinen Score. Und du hast nach jedem Run auch immer eine Scoreliste, so eine globale oder halt mit Freunden. Und da fühlst du dich extrem angetrieben, immer ein bisschen weiter voranzukommen, immer einen besseren Score zu absolvieren, weil, ach, dann, ne, dann bist du vielleicht erst auf Platz 30.000, am nächsten Mal auf Platz 12.000, dann auf Platz 4.000, dann merkst du so die Progression und dann denkst du, ah, komm, wenn ich das noch besser mache, weil du merkst durchgehend, ah, da hätte ich noch was perfekter machen können, da hätte ich noch was anpassen können. Und dann fühlst du dich sehr motiviert, das doch beim nächsten Mal besser zu machen. Was ich aber auch sagen muss, du hast pro Stage halt wirklich immer einen Song. Und der ist an gewissen Stellen halt repeated, weil das zieht sich halt dann schon mal über, ja, weiß ich, wie lange geht das, so 10 Minuten dann oder so eine Stage, 10, 12 Minuten würde ich jetzt, oder vielleicht 15 Minuten in den längsten Fällen. Und wenn du dann halt einen Song währenddessen die ganze Zeit hörst, auch wenn der immer wieder so ein bisschen abgewandelt ist, dann hast du jetzt vielleicht nicht die Motivation, diese Stage 5-mal hintereinander zu spielen, weil du dann halt immer den gleichen Song hörst. Ne? Also insofern brauchst du dann halt auch so ein bisschen die Abwechslung. Ich meine, du hast jetzt 7 Stages. Da kommt sicherlich in Zukunft noch mehr, weil das ist jetzt erstmal nur in Early Access. Aber du hast auch einen Challenge-Mode und da sind sehr viel mehr Songs integriert, also wirklich feste Songs. Aber was ich auch unfassbar gut finde, du kannst einen eigenen Song importieren. Das heißt, wenn ihr einen Song, den ihr gerne hört, auf eurem PC habt, dann könnt ihr das importieren und könnt auf diesen Beat das Spiel spielen. Und das, da muss man dazu sagen, da muss man sich so ein bisschen schlau machen, weil wenn du das importierst, dann muss das natürlich auch die perfekte BPM haben, also Beats per Minute, dass das wirklich im Takt ist. Und wenn du das importierst, dann, zumindest war das bei mir so, hat der immer automatisch 120 BPM drin. Das war bei den Songs, die ich importiert habe, nie der Fall. Und dann war es vielleicht mal 145 oder 158 oder so oder 98. Und dann musst du halt vielleicht mal kurz googeln, welche BPM hat der Song. Ja, das geht super schnell, wenn du es bei Google eingibst, dann hast du sofort das Ergebnis und kannst es dann eingeben. Aber dann funktioniert das tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist zwar nicht so krass inszeniert wie bei den voreingestellten Songs, weil da hast du teilweise, dass wenn im Song eine Passage sehr schnell gesprochen wird, dass dann auch auf den Takt so die Schläge kommen, so und dann wird auch in dem Takt geschlagen oder auf diese Rhythmik geschlagen. Und das hast du bei integrierten Songs natürlich nicht, weil da hast du ja nur die BPM. Das heißt, da hast du immer sehr straight die Schläge oder halt mal gedoubled oder gehalftimed, aber nicht, dass es auf den Gesang zum Beispiel wirklich abgestimmt ist. Weil, gut, das geht halt nicht, ne? Weil das Spiel kennt ja die Rhythmik des Gesangs zum Beispiel dann gar nicht so. Aber es funktioniert per se trotzdem erstmal, dass du ein bisschen Varianz drin hast, dass du eigene Songs mit integrieren kannst und da einfach mal so ein bisschen dich ausprobieren kannst. Oder, ne, weil gerade wenn man das zu Songs macht, die man selber extrem feiert, dann kommt der Spaß halt auch ein bisschen dadurch, dass es halt die Lieblingssongs sind. Und dann kann man vielleicht ein bisschen verzeihen, dass es jetzt nicht so durchinszeniert ist, wie bei den voreingestellten Songs, die aber trotzdem alle cool sind. Das macht sehr viel Spaß, gerade so die Highscore-Jagd, und hat man so ein bisschen Varianz dazwischen, gerade wenn man mal so ein bisschen Ruhe von den Hauptsongs braucht, kann man immer über die eigenen Songs spielen und sich da so ein bisschen wieder setten, um wieder Motivation zu sammeln, die anderen Songs zu hören. Insofern, richtig, richtig cooles Ding. Ich glaube, das kostet, lass mich nicht lügen, ich glaube, es waren 20 Euro. Es kommt auf jeden Fall noch viel Content, was ich so gesehen habe, laut Roadmap in diesem Jahr und auch noch nächstes Jahr. Kann ich sehr empfehlen. Macht wirklich Spaß, ist das Geld absolut wert. Ist sehr einsteigerfreundlich, aber auch sehr, sehr crazy, wenn du wirklich große Ansprüche daran hast, dich auf den besten Listen weiter zu behaupten oder dann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu zocken, dann ist das schon wirklich knackig und dann wird man so ein bisschen perfektionistisch. Aber ich finde das gut. Ich finde das gut so, dass du leicht reinkommst, aber dich sehr motiviert fühlst, dich da zu perfektionieren, weil so hast du möglichst viele Leute, die sich irgendwie dafür begeistern. Und es ist halt auch super cool inszeniert. Das hat so einen comicartigen, leichten Manga-Touch, behaupte ich mal. Sehr, sehr bunt, sehr, sehr abgedreht, sehr, sehr humorvoll. Und insofern absolute Empfehlung für Rhythmus-Fighter, die irgendwie so ansatzweise Berührungspunkte mit dem Genre haben. Das dritte Spiel im Bunde ist Ground Zero. Also das hat tatsächlich nichts mit dem Ground Zero in den USA zu tun, sondern Ground Zero ist ein Resident Evil-like. Und zwar ist das sehr, sehr angelehnt an die ganz alten Resident Evil. Also ich spreche jetzt von Teil 1, 2, 3, Code Veronica. So in dem Stil ist dieses Spiel. Und das ist auch sehr bewusst gemacht. Also ich war auch im letzten Jahr auf der Gamescom bei einem Anspieltermin und habe mir auch ganz klar gesagt, hey, das ist so das Spiel, was wir uns von Capcom mal wieder wünschen würden. So ein ganz, ganz klassisches Resident Evil mit so ein paar Einschlägen von Silent Hill hier und da mal. Aber im Prinzip so ein oldschooliges Resident Evil. Ne, weil die Serie hat sich ja sehr gewandelt so mit der Zeit und hat ja dann auch neue Dinge immer wieder mal ausprobiert. Aber Ground Zero ist das oder soll das sein, was Capcom damals gemacht hat, aber ja jetzt halt nicht mehr tut. Und das ist denen echt gut gelungen. Was so die ganze Geschichte angeht, ist es, hätte es ein bisschen mehr sein können, weil so die Ausgangslage ist, man ist in Südkorea, es gab dort einen Meteoriteneinschlag, der mehr oder weniger so das ganze Land verwüstet hat und dann gab es dort so, naja, wie kann man so Pocken oder so komische Konstrukte, die sich dort ausgebreitet haben und Mensch und Tier infiziert haben. Und also das ist so ein bisschen die Prämisse, warum man so gegen zombieartige Wesen kämpft, geschenkt. Aber darüber hinaus wird jetzt dann nicht so viel gemacht. Also man hat zwei Figuren. Einmal So Young, die eben auch von dort kommt oder südkoreanische Wurzeln hat. Und Evan, das ist ein Kanadier und die beiden haben in einer Geheimoperation das losgezogen, herauszufinden, was dort eigentlich vor sich geht. Und die Charakterdynamik zwischen beiden ist auch ganz nett, aber es hat mich jetzt nie so reingesogen, wie so dieses ursprüngliche Resident Evil Umbrella-Ding, so das hat es in mir nicht ganz nochmal irgendwie hervorholen können. Aber spielerisch, muss ich sagen, hat es das in großen Teilen, muss ich sagen. Weil zum einen hast du auch feste Kameraperspektiven. Das heißt, so von der ganzen Ästhetik wirkt es schon mal sehr ähnlich. Und Ästhetik ist auch ein ganz gutes Stichwort. Du kannst das entweder relativ modern aussehen lassen, also indem alles so halt glatt ist. Du kannst aber auch einstellen, dass es noch mehr wie ein PS1-Spiel aussieht. Also, dass es halt so deutlich polygonartiger und deutlich pixellastiger aussieht, was super viel Charme hat. Also, du kannst es sehr genau einstellen sogar. Ich habe das so ein bisschen die Mitte genommen. Also, dass es nicht ganz so krass ist, weil ich finde, du hast an manchen Stellen so ein bisschen, ich finde, an manchen Stellen ist es dann ein bisschen schwierig abzuschätzen, wo jetzt ein Objekt greifbar ist und wo vielleicht dann nicht mehr, also wo die Konturen richtig verlaufen, weil das dann im Pixel-Ding so ein bisschen verschwimmt teilweise. Und deswegen habe ich das so leicht in der Mitte oder so immer noch mit leichter Tendenz zum Pixel-Look, aber so ein bisschen mittig gemacht, weil dann hast du da halt schon diese PS1-Ästhetik, aber mit einem vernünftigen Konturenverlauf, behaupte ich mal. Und das hat super viel Retro-Charme. Das also sieht richtig toll aus. Generell sieht es richtig gut. Also du hast mega schöne Schauplätze, die super abwechslungsreich sind. Du hast einen Hafen, eine Stadt, eine südkoreanische. Du hast einen Vergnügungspark. Du hast irgendwelche Minenkatakomben. du hast da Kanalisation, du hast so viele verschiedene Gegenden und Umgebungen, die sind richtig schön detailliert gestaltet, die machen richtig was her, du hast immer wieder etwas Neues, was du irgendwie erkunden möchtest, und Erkundung ist ja auch in Resident Evil ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, nur dass du erstmal dich so ein bisschen umschaust, was muss ich vielleicht hier zuerst machen, um dann in diese Tür zu kommen, die ja noch verschlossen ist, etc. Und das greift es auch sehr, sehr konsequent auf, also da erfindet es sich auch überhaupt nicht neu, was aber okay ist, weil es sich da so ein bisschen die Essenz aus Resident Evil nimmt und das sehr gut für sich behauptet. Also das ist vielleicht gut gecopy-pastet, würde ich sagen. Aber das macht es schon ganz gut und ich habe Spaß, die Gegend und die Welt zu erkunden. Wie gesagt, es fehlt mir so ein bisschen mehr der Story-Background, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Aber so aus spielerischer Sicht macht mir das wirklich, wirklich Spaß. Und auch das Kampfsystem macht mir Spaß. Auch das ist natürlich relativ klassisch. Also du kannst zwar zielen und dich dabei bewegen, aber beim Zielen bist du sehr, sehr verlangsamt. Also du kannst dann halt nicht rennen oder so. Du bist halt wirklich sehr, sehr gehemmt. Also du musst dann schon überlegen, gehe ich jetzt in die Konfrontation oder begebe ich mich jetzt dann so ein bisschen zurück, weil gerade so auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, und davon gibt es halt noch mehr, also für die Hardcore-Gamer ist das ein Paradies, würde ich sagen, weil nach oben hin gibt es noch einige Schwierigkeitsgrade, die dazukommen. Also da hast du schon eine gute Herausforderung, dass du jetzt abwägen musst, hey, gehe ich jetzt in den Kampf oder gehe ich nicht in den Kampf? Vor allem, das hat noch einen Kniff, der neu ist und der jetzt nicht aus Resident Evil stammt. Und zwar kannst du DNA-Genome sammeln. Das ist quasi so eine Ingame-Währung, die für deine Progression verantwortlich ist. Also wie du jetzt Sachen vielleicht erweiterst. Und die DNA-Genome, die bekommst du, indem du Gegner besiegst und die dann halt scannst. Aber ein DNA-Genom ist nur dann perfekt, wenn du das zum Beispiel per Messer, oder wenn du Gegner per Messer erledigst oder einen Finisher ausführst, den du auch händisch machst. Und sobald du die Pistole benutzt, ist das Genommaterial nur noch gut. Und eine Schrotflinte zum Beispiel zerbumst das komplett. Also dann hast du wirklich schlechtes DNA-Genommaterial und hast dann entsprechend noch weniger Punkte. Das heißt, je schwieriger oder je herausfordernder du dir den Kampf selber gestaltest, desto mehr Punkte bekommst du. Und das belohnt das, also dieses System ist super belohnt dafür, dass du dir diese Herausforderung stellst. Ich meine, klar ist es im Zweifel auch munitionssparender, aber trotzdem für den Kampf selber ist es ja erstmal eine Herausforderung. Aber dadurch bist du motiviert, auch die Progression dann so ein bisschen für dich dann zu gestalten. Und das hat mir sehr gut gefallen, dieses System. Wirklich, kann ich nicht anders sagen. Das Messern an sich, muss ich aber sagen, das ist noch so eine kleine Schwachstelle, weil du führst so eine Messerattacke aus und das ist so instant, so zück, 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 zück. Da ist jetzt keine richtige Animation und du kannst es auch einfach spammen. Also dann haut die Figur einfach wie am Fließband die ganze Zeit Messerattacken raus, ohne dass das so mal einen Cooldown hat oder sich erschöpft fühlt oder dass du mal etwas langsamere Schläge machst, weil man kann ja nicht wie so ein Maschinengewehr messern, ne? Das geht halt nicht. Das sieht ein bisschen komisch aus und ist vielleicht ein bisschen, hätte ein bisschen besser gebalanced sein müssen, um ehrlich zu sein. Aber sonst, das Kampfsystem macht Laune. Ich hätte mir gewünscht, dass es noch so einen Classic-Modus in dem Sinne gibt. Weil klar, du kannst die Tanksteuerung aktivieren, aber dass es auch so ein Classic-Kampfsystem gibt, also dass du dann dich nicht bewegen kannst. Weil du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit, auszuweichen oder Konter zu setzen, wenn dich gerade ein Zombie oder ein Gegner generell angreift. Und da kannst du auch perfekte Konter landen. Das ist auch alles fein, aber dadurch ist es deutlich dynamischer und actionlastiger als jetzt so ein klassisches Resident Evil. Also in dem Punkt ist es schon anders. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht, ne? Also das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Es ist halt trotzdem ein bisschen anders, aber da hätte ich mir noch gewünscht, noch so einen Classic-Modus zu haben. Also um vielleicht wirklich dieses Original-Feeling nochmal, naja, auch dabei zu haben. Als optionales Ding. Nicht, dass es wirklich 1:1 wie damals ist, weil ich mag, wie sie das hier gemacht haben, auch mit diesem eigenen Ansatz, aber um vielleicht so beide Parteien da so ein bisschen abzuholen, weil ich hätte mir das schon vorgestellt, dass es auch möglich ist, ne? Weil auch gerade, weil du die Möglichkeit hast, Tank oder modernere Steuerung generell auszuwählen, ne? Insofern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, der ganze Vibe, die Atmosphäre, gefallen mir, also sind richtig, richtig gut, auch von der ganzen Soundkulisse
würde ich sagen, erinnerte es mich schon so ein bisschen mehr an Silent Hill, weil es mitunter sehr verstörende und verzerrte Sounds hat, die mich dann ein bisschen an die Reihe erinnert haben. Aber das ist nur ein Lob, weil ich finde, in dem Punkt war die Silent Hill-Reihe immer herausragend gut. Ist jetzt nicht 1:1, aber es orientiert sich schon sehr daran. Insofern auch, ja, für die Ohren ein richtig, richtig tolles Erlebnis. Insofern, ja, kann ich das nur empfehlen, wer irgendwie auf alte Resident Evil-Teile steht. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, das findet ihr auf meinem YouTube-Channel, Crisco, wo ich, ja, ein sehr ausführliches Testvideo dazu gemacht habe. Und dann seht ihr auch nochmal ein bisschen mehr, wie das Gameplay genau funktioniert und wie die Welt aussieht. Weil, ja, das erinnert schon sehr an alte Resident Evil. So eine wird, obwohl es ein neues Spiel ist, so ein bisschen auch der Nostalgiefaktor in mir oder generell den Fan halt geweckt. Und das macht es schon ganz gut. Kommen wir zum letzten Spiel. Und nachdem die vorigen drei Spiele ja sehr positiv waren oder generell positive Erfahrungen für mich waren, haben wir jetzt nochmal einen schlechten Abschluss. Und zwar Aphelion von Dontnod. Und Dontnod, die kennt man vielleicht eher, weil sie Spiele gemacht haben wie Life is Strange 1, 2 oder Remember Me. Das sind so eher Titel, die man da von denen vielleicht kennt. Und Aphelion ist ein Spiel, von dem ich mir ein bisschen was erhofft habe, weil so die Ausgangslage ist ganz interessant. Du hast ein Raumschiff, wo es zwei Personen gibt und die landen auf einem Planet Not. Und warum sind die erstmal da? Weil Klimawandel hittet hart und die Erde ist an so einem Kipppunkt, wo sie langsam unbewohnbar wird und die Menschheit macht sich auf und guckt, okay, hier haben wir jetzt nur Verwüstung hinterlassen, aber wo können wir jetzt vielleicht hin? Und dann ist da ein Planet, der hat große Eisflächen, aber auch vulkanische Aktivität und grundsätzlich wäre es wohl möglich, den bewohnbar zu machen, beziehungsweise es gibt auch Farmgebiete, aber noch bewohnbarer zu machen, wenn diese Eisgebiete halt dann auch noch schmelzen würden durch die vulkanische Aktivität. Und genau den erkunden die aber die landen in Not und stürzen dann ab und mehr oder weniger scheint irgendwie alles verloren, aber versuchen zu überleben. Und dann hast du erstmal eine Anfangssequenz, in der du dich irgendwie erstmal aus dem kaputten Raumschiff bewegen musst. Und das machst du halt so viel durch Kletterpassagen. Und das ist dann auch sehr klassisch, dass du dich irgendwo ranhangelst und dann hast du irgendwo so einen Balken, der dann gelb angestrichelt ist, wie das halt bei Videospielen ist, wo du dann hinspringen musst oder dich hinhangeln musst und musst dann da eben entkommen. Und dann dachte ich mir, okay, ja, das ist jetzt halt so eine klassische, ich kletter jetzt erstmal von A nach B und gucke da jetzt irgendwie, dass ich rauskomme. Wenn du dann raus bist, dann ist es aber irgendwie gleich. Also dann hangelst du dich halt so von Eisblock oder Berg oder Hügel zu Hügel mit genau den gleichen Mechaniken. Also dass du auch wieder den Stick in eine Richtung hältst und dann hast du da wieder so eine gelbe Kante, musst dann wieder die A-Taste drücken oder beziehungsweise auf PlayStation ist dann die X-Taste, dass du dich eben dahin hangelst. Und das ist quasi das Klettern aus Uncharted, aber als die ganze Zeit und in Clunky. Also das fühlt sich die ganze Zeit nicht so präzise an, nicht so genau an wie in Uncharted. Das ist so ein bisschen jank. Und dann hast du auch immer wieder mal Momente, wo die Person oder wo der Charakter nicht immer genau das macht, was du gerade auch im Controller eingibst, weil das halt so ein bisschen ungenau alles ist. Und das hat sich dann schon nicht so gut angefühlt. Und dann waren ungefähr anderthalb Stunden rum und ich habe die ganze Zeit nichts anderes gemacht als diese janky Kletterpassagen, die aber nicht gut sind. Also du drückst immer den Stick in eine Richtung und drückst deine Taste dabei. Die ganze Zeit. Und dachte ich mir so, jetzt muss doch mal was passieren. Und dann habe ich tatsächlich auf YouTube, bin ich auf einen Walkthrough gegangen, um mal zu gucken, oder es war ein Let's Play, keine Ahnung, um mal zu gucken, okay, kommt da irgendetwas Interessantes noch, dass sich das lohnt weiterzuspielen? Dann bin ich da so ein bisschen durchgeklickt und dann habe ich erstmal gesehen, dass ich das Spiel schon zu einem Drittel durchgespielt habe. Und obwohl ich immer das Gleiche gemacht habe. Und habe ich aber dazu noch gesehen, dass die letzten zwei Drittel des Spiels auch immer das Gleiche sind. Das heißt, du drückst zu 90% der Zeit deinen Stick in eine Richtung und drückst dann zwischendurch mal eine Taste zum, ja, jetzt hangelt er sich da lang. Das war innerhalb dieser eineinhalb Stunden vor allem zwei Dinge, einfallslos und unfassbar langweilig. Ich habe mich so gelangweilt bei diesem Spiel und dachte mir dann ab dem Punkt, hör mal, bevor ich mich nochmal 4 Stunden langweile, da ist mir die Zeit zu schade. Und dann habe ich es ab dem Punkt abgebrochen, weil es war bis dahin einfach nur unfassbar langweilig. Ich habe dann sogar noch geguckt, okay, was sagen denn vielleicht Kritiken? Vielleicht habe ich irgendwas übersehen oder vielleicht wird es dann noch mal krass. Aber die Wertungen oder Kritiken zum Spiel, auch die User, ne, weil es ja durchaus mal variieren kann, die Stimmen zum Spiel sind auch nicht positiv. Also die sind auch eher nicht so toll. Und das hat mich dann nur darum bestätigt, dass ich die richtige Entscheidung gemacht habe und meine Zeit nicht weiter in dieses Spiel investiert habe, weil es war vor allem einfach unfassbar langweilig. Und bevor ich mich dann nochmal mehrere Stunden mit immer dem gleichen Ding langweile, da ist mir die Zeit zu schade. Deswegen habe ich es dann einfach sein gelassen, was ich super schade finde. Und eigentlich war Dontnod immer für mich für sehr positive Spielerfahrungen bekannt. Und mit Aphelion haben sie jetzt halt versucht, weil sie ja eigentlich immer sehr narrativ geprägte Spiele haben, ja auch so ein bisschen mehr Gameplay-Anteil zu schaffen. Nur ich frage mich so, was der Gedanke war, weil das Gameplay ist halt immer das Gleiche und das ist nicht mal gut. Das heißt, du hast nicht gutes Gameplay, was du in den Vordergrund rückst, aber zulasten der Story, die du in den Hintergrund rückst. Und dass du auch keine Entscheidungen hast, wie du oder was der Charakter jetzt sagt und wie er vielleicht ein bisschen die Geschichte gestalten kann. Und deswegen war die für mich die ganze Zeit auch immer so ein bisschen hintergründig, so ein bisschen semi-interessant, obwohl die Ausgangslage ja eigentlich super cool ist, so mit dem Planeten erkunden und dem Unfall. Aber das greifte nie so wirklich auf mich über, dass ich da Spaß dran hatte oder dass ich das in irgendeiner Form super interessant fand, sodass es das Gameplay ein Stück weit kompensiert hat, was ich ja so langweilig fand. Ich fand es einfach insgesamt sehr langweilig und einfallslos, weil du wirklich immer das Gleiche gemacht hast. Und ich finde es halt schade und es könnte für Dontnod natürlich auch ein bisschen ein Problem werden, weil Dontnod auch zuletzt jetzt nicht so die Riesenerfolge hatte und jetzt so ein scheiterndes Aphelion, was vielleicht so ein bisschen auch sogar der Tiefpunkt des ganzen Studios ist, könnte eher bedeuten, dass es da Konsequenzen für geben wird. Was ich natürlich schade finde. Ich finde es auch generell schade, warum dieses Spiel so geworden ist, wie es geworden ist. Ich kann es mir nicht ganz erklären, weil ja vor allem auch viele erfahrene Leute dran waren. Und dann frage ich mich, okay, wie kannst du aber sowas Eintöniges erfinden oder auf den Markt bringen? Also da muss ja mehr in euch stecken oder auch mehr Erfahrung, was den Leuten irgendwie Spaß macht, als das da. Deswegen, also so sehr ich Dontnod eigentlich mag, aber ich kann Aphelion absolut nicht empfehlen. Also ich kann es nicht, also auf gar keinen Fall kaufen, aber ich kann es noch nicht mal wirklich empfehlen, das im Game Pass auszuprobieren, weil da ist es halt drin, aber da gibt es halt hunderte Spiele, die deutlich interessanter sind, mit denen man eher die Zeit verbringen könnte. Auch mit den Spielen, die ich heute hier genannt habe, mit Sorrow, Status, Disco und Ground Zero, auch das sind viel interessantere Spiele, die sich eher lohnen, gespielt zu werden als Aphelion. Also kann ich gar nicht empfehlen. Ist wirklich kein gutes Spiel. Ich hätte vielleicht die Reihenfolge etwas anders wählen sollen, weil jetzt haben wir so ein absolutes Mäh-Spiel, womit wir jetzt hier aus dem Podcast rausgehen. Aber ja gut. Kann ja nur besser werden. Aber das war's jetzt auch dann mit dieser Episode und allen News und allen Spielen, die ich so mitgebracht habe. Wie gesagt, es wurde bei den News viel gemeckert. Bei den Spielen war ich jetzt überwiegend aber sehr, sehr glücklich. Also wirklich sehr glücklich, weil es wirklich bis auf Aphelion richtig tolle Spiele sind, die mir viel Spaß gemacht haben. Und ja, ich muss mal gucken, ob ich war auch schon überlegen, ob ich vielleicht so ein bisschen das mal trennen soll, dass ich mal nur eine News-Folge mache und nur eine Folge mit den Sachen, was ich gespielt habe und das vielleicht mal, um vielleicht noch ein paar mehr Folgen zu machen, die sich dann aber auf gewisse Dinge ein bisschen fokussieren. Da weiß ich noch nicht ganz genau, was ich damit dann machen soll. Muss ich mal schauen. Aber ich gucke natürlich so den Rhythmus jetzt von April, weil das war jetzt so der produktivste Monat, was Podcasts anging, weil ich habe 4 Podcasts gebracht, war jetzt so, dahingehend für mich die beste Entwicklung, die ich bisher hatte mit dem Podcast und war jetzt für mich auch so der erfolgreichste Podcast-Monat, was mich natürlich super freut und dass es dahingehend schon mal häufiger gehört wird und das möchte ich natürlich aufrechterhalten und hoffe natürlich, dass ich die Pace so ansatzweise aufrechterhalten kann. Aber ich bin da ganz guter Dinge, weil der Mai ist auch voller toller Spiele, wobei natürlich auch vieles jetzt so ein bisschen in der zweiten Hälfte des Monats erscheint, aber der Mai und auch insbesondere der Juni sind ja auch vor allem jetzt sehr newslastig. Also ich glaube, da wird viel, viel kommen, was ich hier auch covern kann. Und ja, aber ansonsten kann man mich auch gerne kontaktieren für Feedback, bin ich natürlich immer sehr dankbar. Das war's, das war die Folge und ich hoffe, dass ihr den Podcast da abonniert, wo man ihn eben hören kann oder da, wo ihr Podcast hört, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht sollte ich mir mal überlegen, feste Tage zu haben, oder? Vielleicht, obwohl, naja, ihr seht's ja hoffentlich, wenn ihr abonniert bei eurem Podcast-Musikdienstleister eurer Wahl. Da werdet ihr das ja sicher dann sehen und hoffentlich auch anhören und hoffentlich auch Spaß haben. Ansonsten schreibt mir gerne, was ich anders machen kann. In dem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Schaut ansonsten auch noch bei Twitch vorbei, Crisco oder auch YouTube-Channel, genau der gleiche Name, für anderweitigen Content und für Livestreams und für noch mehr Videos und für alles Mögliche oder eben den Socials, sprich Insta oder TikTok, um da vielleicht auch auf dem Laufenden zu bleiben. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.